Heute ist nach etwa zweiwöchigem Schlaf der Jadehase das chinesische Rover-Mondfahrzeug wieder erwacht und setzt seine Tätigkeit fort. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr froh, heute einmal die Gelegenheit zu haben, wieder mit Toni Kästner zu sprechen, der nicht nur Vorstand ist des Fusionsenergieforums und Redakteur für das Magazin Fusion, sondern auch BÜSO-Mitglied. Und weil wir verschiedene Dinge natürlich hier in unseren regelmäßigeren Sendungen, zum Beispiel in der Welt ohne Filter, nicht so in der Tiefe abdecken können, ist es heute eine gute Gelegenheit, einen Einstieg zu finden in eine Fragestellung, in einen Themenbereich, auf das Herr LaRouche in den letzten Wochen also wirklich ein enormes Gewicht legt und das wir auch in Ansätzen in unserem Video Vision, eine Vision für die Zukunft schon gezeigt haben und in einer Serie von Videos über Fusion auch erklären wollen. Toni Kästner ist ebenfalls Autor und Mitautor und Gestalter dieser Videoserie und ich hoffe, Sie haben das letzte davon gesehen, den zweiten Teil. Es kommen noch mehr, aber über einige der Dinge werde ich jetzt mit Toni sprechen. Herzlich willkommen, Toni.
Hallo, Stefan.
Nun, also ich denke mal, als Einstieg wäre es wahrscheinlich angebracht, dass du mal einfach deine Gedanken umreißt über das Potenzial dieser Mondmission, denn das haben ja sicherlich einige Leute schon festgestellt, es ist nicht einfach nur eine Mondlandung, sozusagen anschlagen und zurück, sondern die chinesische Regierung scheint auch dort recht langfristige Pläne zu verfolgen. Was weißt du darüber?
Ja, ich würde vielleicht erst mal so sagen, dass es natürlich nicht nur eine erneute Landung auf dem Mond ist, sondern es ist also die dritte Landung einer Nation auf dem Mond, also nach den USA, Russland, ist jetzt also auch China auf dem Mond gelandet. Und das natürlich nicht in unmittelbarer Reihenfolge, sondern mehrere Jahrzehnte, nachdem die USA und Russland auf dem Mond gelandet sind. Und das zeigt natürlich, dass, wie wir schon mehrfach an anderer Stelle berichtet haben, dass da wirklich ein Erwachen im Osten ist, in Asien, dass man sagt, man möchte jetzt dort ansetzen, wo eigentlich die Menschheit aufgehört hat, in ihrer Entwicklung. Also man hatte in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr bewusst die Intention zu sagen, jetzt macht man den nächsten evolutionären Sprung sozusagen in der Menschheit und begibt sich in diesen neuen Ozean des Weltalls hinaus und erkundet, erforscht, betritt neue physikalische Bereiche, entwickelt Technologien, die davon notwendig sind und bringt die natürlich auch hier zum Einsatz. Und da sieht man natürlich, wenn man sich mal Leute wie Werner von Braun, Hermann Oberth, Kraft Ehrige, wenn man sich diese Leute mal zur Hand nehmen oder auf russischer Seite Tsiolkovsky, Korolev und liest, was diese Leute für eine Intention hatten bei der Raumfahrt, dann kriegt man da so eine Idee davon. Und dann hatte man massive Einbrüche, natürlich 72, Brezhnev in Russland, man zerstört diese gesamte Raumfahrtpolitik und das geht ja dann bis in richtig krasse Zusammenbrüche, 87 in Russland, in den 90er Jahren, und dasselbe eigentlich auch in den USA. Also man macht 72 das Apollo-Programm sozusagen dicht, man öffnet die Börsen, man dereguliert, ne, man schafft also 71 das Bretton Woods-System ab, man erzeugt eine immer größer werdende Schere zwischen reeller Produktion und Dienstleistung, und man verwickelt die USA immer mehr in so, ja, Weltpolizeikriege, erst mit Vietnam, dann mit den Golfkriegen und so weiter und so fort. Und das wurde auf Eis gelegt. Und jetzt hat man eine asiatische Nation mit über 1 Milliarde Menschen, die sagt, also wir knüpfen da an und nutzen die Weltraumfahrt, um nach vorn zu gehen. Also wenn man sich anschaut, dass also der Premierminister Xi Jinping zu seinen Ingenieuren sagte, über das Mondprogramm sagte er, habt den Mut, Wege zu gehen, die bisher noch nicht beschritten wurden, ne? Selbst immer danach Schwierigkeiten durch Exzellenz zu überwinden und beschleunigt den Übergang zu einer von Innovationen vorangetriebenen Entwicklung. Und sagt dann später, dass Innovationen seien die Seele eines Volkes und die Quelle der Prosperität eines Landes. Und das sind natürlich sehr, sehr klare Worte, wenn man auch mal verfolgt hat, was in den letzten Jahren weltweit passiert, Wirtschaftskrise, Finanzkrach, eskalierende Kriege, ausländische Interventionspolitik. Und jetzt hat man da eine Nation, die also sagt, wir gehen ganz, ganz andere Wege, ein Premierminister, der also auch aufruft, voranzuschreiten. Und das ist auch nicht ganz neu. Also wer unsere Webseite und unsere Publikation angeschaut hat. Der wird also auch festgestellt haben, dass es also bereits seit Jahren mehr und mehr Orientierung im pazifischen Bereich gibt zur Zusammenarbeit. So wurde beispielsweise 2006 bereits schon darüber gesprochen, dass Russland und China zusammenarbeiten wollen in dem Mondprogramm, dass sie da vermehrt gesagt haben, wie können wir uns gegenseitig befruchten. Die Russen sagten dann ganz erstaunlich, sie sagten, ja, also China ist nicht mehr länger das Land, was von uns kauft und wir eigentlich nur verkaufen, sondern dass man hat mittlerweile eine Qualität erreicht, wo man sich gegenseitig befruchtet, gegenseitig austauscht in den Forschungen, in der Entwicklung. Und eigentlich gilt dasselbe auch für Indien, die also jetzt auch ein Orbiter Rover Lander Programm, ähnlich wie jetzt Chang'e 3, verfolgen für auch die nächsten Jahre. Also 2017 wollen sie es den Chinesen gleich tun und mit einem ganz ähnlich gearteten Projekt starten. Und auch Indien hat dabei eben halt massiv in den letzten Jahren mit Russland, teilweise auch mit China zusammengearbeitet, sich ausgetauscht. Und da sieht man, diese Nationen wollen dort anknüpfen, wo der Westen sozusagen mit dem Apollo-Programm 72 und auch Russland 72 aufgehört hat und sagen, wir gehen jetzt voran, wir brauchen eine Zukunft für unsere Bevölkerung und das ist ein Weg, das zu tun.
Er sagte ja vor einigen Jahren, der deutsche Astronaut Ulrich Walter, dass es auch diesen Speziesunterschied gibt. Wir haben ja in der Diskussion mit Helga Zeppler-Rusch besprochen, dass es wirklich einen Richtungs- oder Vektorunterschied gibt, den Herr LaRouche mit dem Zeus- und Prometheus-Prinzip bezeichnet, wo also diese Tendenz zum Zeus in Europa vollkommen überwiegt und gleichzeitig allerdings Asien wiederum mehr die Tendenz hat zum Prometheischen, was ja in diesen Programmen zum Ausdruck kommt. Und der Professor Walter sagte also vor einigen Jahren, dass es so ist, ja, die Deutschen, die wir bauen Museen, wir interessieren uns für die Vergangenheit. In Asien, in China und Indien, sagt er, das sind junge Nationen, die denken an die Zukunft. Da liegt natürlich ein großes Paradox, weil es sind ja keine jungen Nationen. Das sind ja tatsächlich Länder, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und Frau Zeppler-Rusch hat ja auch diskutiert, dass China diese große Wandlungsfähigkeit gezeigt hat. Also tatsächlich Fehler in der eigenen Politik zu korrigieren. Etwas, was wir mit Sicherheit lernen sollten. Nun ist es so, ein großer Teil dieser Technologien, die da zum Einsatz kommen, gehen ja zurück auf unsere eigenen Entwicklungen in Deutschland. Siehst du denn eine Möglichkeit, dass wir da eigentlich einen Anschluss finden können, tatsächlich wieder mit China zusammenbauen? Also ist das etwas, was man hier wieder anfangen kann?
Ja, also ich denke natürlich, also bei genauer Betrachtung sieht man natürlich viele Sachen. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, wo ein Autor sagte, also damit überhaupt eine Gesellschaft in der Lage ist, den Weltraum zu erobern, muss die erstmal 4.000 bis 6.000 Jahre auf dem Buckel haben, ne, um quasi unter Beweis gestellt zu haben, dass sie überhaupt langfristig überlebensfähig ist und in der Lage ist, eben halt nicht mehr wie junge Gesellschaften quasi so sehr überschwänglich zu reagieren oder sehr emotional und sehr kriegerisch zu agieren. Und ich denke, da wäre ein Zusammenschluss mit diesen alten Nationen wie Indien, wie China eigentlich für uns sehr, sehr gewinnbringend. Denn schaut man in die Kulturen, stellt man eben genau das fest, was du sagst. Sie sind relativ stabil, sie sind wandlungsfähig, man ist in der Lage, Fehler einzugestehen und dann teilweise das gesamte System umzuwerfen und großartige Dinge zu leisten. Also wenn man sich überlegt, also auch in Chinas Geschichte, dass da aus einem relativ dunklen Zeitalter auf einmal ein Zeitalter entstand, in dem man riesige Schiffe über die Ozeane schickte, überall die Welt erkundete und diese Schiffe also mehr als 5-mal so groß waren als die Schiffe, die Kolumbus später nutzte, aber eben halt 100 Jahre vorher, sieht man, also diese Nationen, die haben da ganz schön was drauf, die können das leisten und die haben also auch vergleichbare Perioden in ihrer Geschichte gehabt. Der Vorteil, den wir in Deutschland haben, ist tatsächlich, wie du sagst, eine sehr, sehr lange Wissenschaftstradition, die aber auch interessanterweise unmittelbar mit China zusammenhängt, denn es war ja Gottfried Wilhelm Leibniz, der nicht nur die Dampfmaschine voranbrachte, die Frage eines vernünftigen Wirtschaftssystems, Staatssystems in Europa, sondern es ist auch jemand, der die China-Mission startete und sagte, also es ist komisch, also er betrachtet das in seiner Zeit, und er sagt, es ist schon seltsam, von Gott so eingerichtet worden, dass die am weitesten entwickelten Gesellschaften an den entlegensten Punkten des Globus sitzen, nämlich China und Europa, und er sagte, was könnte Wunderbares entstehen, wenn sich diese beiden Kulturen die Hände reichen und alles, was dazwischen liegt, entwickelt und zum Fortschritt voranbringen. Und so startete also Leibniz mit der Akademie der Wissenschaften, der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, die ersten China-Missionen. Und Wunder, was ist passiert? Die Chinesen, also die Missionare, die dann also in China waren, haben versucht, mit dem Kaiser in Kontakt zu bringen. Und das klappte also mehr schlecht als recht. Sie haben es also nicht geschafft, bis der Kaiser irgendwann sagte, also wir machen ein Ausschreiben, wer mir die nächste Sonnenfinsternis am genauesten bestimmen kann, der darf zu mir an den Hof. Und da waren also Araber da gewesen, Asiaten und eben halt auch zwei Deutsche. Und die zwei Deutschen hatten Gott sei Dank Kepler im Gepäck, nutzen die Keplerischen Berechnungen, berechnen die Sonnenfinsternis am genauesten und dürfen zum Kaiser. Und der Kaiser sagte, Mensch, wie konntet ihr das machen? Ihr seid so weit weg, wir wissen gar nichts von euch. Und es fängt ein Dialog an und es wird auch sehr schnell Kepler dann ins Chinesische übersetzt und das eben halt bereits im 17. Jahrhundert. Also da gibt es eine lange Tradition eigentlich zwischen Deutschland und China, immer wieder in der Geschichte abgebrochen, wiederbelebt, wo man sagt, da könnte man sofort anknüpfen und zusammenarbeiten. Warum nicht? Also wir haben das technische Know-how, wir haben die ausgebildeten Fachkräfte, wir haben immer noch, wenn man schaut, im Mittelstand sehr, sehr viel Hochtechnologie bzw. Erfahrung mit Hochtechnologie und das sollte man einsetzen, um in China sofort die Arbeit zu erleichtern. Warum sollte China jetzt erst anfangen, einen langen Weg zu beschreiten, wo sie alles selbst sich von der Pike auf erarbeiten müssen, wenn wir nicht auch zusammenarbeiten könnten und dabei Hilfestellung leisten können?
Kommen wir mal auf einen sehr konkreten Punkt, der nämlich auch für weltweit doch für große Faszination sorgt, und zwar nicht erst seit der Landung des Jadehasen auf dem Mond, aber mit Sicherheit erneut und angefacht und aufgefrischt durch diese Landung, nämlich den Abbau dieses auf der Erde relativ seltenen Elementes Helium-3. Wenn man jetzt, wie ich, einfach mal nachschaut und versucht, sich mal in Lexika und dergleichen schlau zu machen, es handelt sich um einen Stoff, der wohl sehr gut geeignet ist für die Durchführung von Kernfusionsreaktionen. Nun hat Herr LaRouche daraus auch einen Riesenpunkt gemacht, dass das also ganz entscheidend sei und die Angaben, wie viel von diesem Stoff da ist auf dem Mond, es scheint eine ganze Menge zu sein. Nur, was konkret unterscheidet dieses Element denn an? Was macht es so wichtig und so interessant, dass man dafür eine Strecke von immerhin fast 300.000 Kilometern zurücklegt bis zum Mond?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man muss ja zunächst sagen, also Helium-3 heißt ja Helium-3, weil es nur aus drei Teilen besteht. Also man hat also zwei Protonen und einen Neutron, anstatt wie bei dem normalen Helium-Atom, wo man also zwei Protonen und zwei Neutronen hat. Und das passiert ab und zu mal. Also man sagt so, eins von 10.000 Helium-Ionen, also Atomkernen, kommt halt einfach mit einem Neutron weniger zur Welt. Nun ist das auf der Erde relativ wenig, denn die Prozesse, die dieses Helium erzeugen, sind doch relativ überschaubar in unserem Erdkern. Die Sonne ist aber so riesig, dass sie also viel dieses Helium-3 produziert und dadurch, dass der Mond keine Atmosphäre hat, bleibt es sozusagen auf dem Mond liegen. Interessant ist, dass dieses sozusagen etwas minder ausgestattete Helium-Atom, also dieser Kern mit nur drei Teilen, guckt halt in seiner Umgebung herum und versucht, andere Neutronen zu finden, um die Lücke, die es hat, selbst wieder aufzufüllen. Und dabei ist eben das Deuterium in der Fusion ein ganz interessanter Faktor, denn es macht es etwas einfacher, die Fusion zweier Kerne zu bewirken, wenn ein Kern quasi schon danach strebt, mit dem anderen sich zu vereinigen. Und wenn dann also dieses Helium-3-Atom versucht, seinen Kern auszugleichen und mit dem Deuterium verschmilzt, entsteht dann ein ganz normaler Heliumkern mit vier Teilen und ein Proton, was auch noch den Vorteil hat, dass man eben halt die schädlichen Neutronen nicht hat, die heutzutage in der Materialforschung und Materialverarbeitung für die Kernfusion wie beim ITER große Probleme darstellt, wo man versucht, Materialien zu finden, die also neutronenresistenter sind, nicht so schnell porös werden, ne, und so weiter und so fort. Also es hätte kurz gesagt den Vorteil, die Fusion wird eventuell etwas einfacher, vonstatten gehen, also niedrigere Temperaturen oder andere Anordnungen, weil, wie gesagt, Helium-3 bereits nach einem Fusionspartner oder ein fehlendes Neutron sucht und die schädlichen Neutronen wären so nicht da. Die andere Sache ist, dass es sehr, sehr effektiv ist. Also man geht davon aus, dass man ungefähr 1,1 Milliarde Helium, also Tonnen Helium-3 auf dem Mond hat. Und das ist natürlich unglaublich viel, wenn man überlegt, dass man also mit einem Kilogramm Helium-3 und 0,6 Kilo Deuterium 19 Megawatt Jahr erzeugen kann. Also 19 Megawatt pro Jahr statt Stunde. Also das ist sehr, sehr viel. Und wenn man sich mal anschaut, was das sozusagen umgerechnet bedeuten würde, dann kann man eben feststellen, dass bei 1 Million Tonnen Helium-3 man ungefähr 20.000 Terawattjahre erzeugen kann. Das ist also eine unglaublich hohe Einheit, wenn man vergleicht, dass eine 100-Watt-Glühbirne ungefähr mal 100-Watt-Jahr Verbrauch, um ein ganzes Jahr lang zu brennen, ist das unglaublich viel. Also man geht davon aus, dass man mit 25 Tonnen Helium-3 die USA für ein ganzes Jahr lang unter dem heutigen Energieverbrauch versorgen könnte.
Und ich meine, der Vergleich, vielleicht haben wir es jetzt nicht direkt umgerechnet, aber der Vergleich wäre natürlich, also A, dass es mit Wind und Sonne in dem Umfang gar nicht geht, und dann, wenn man auf die fossilen Brennstoffe zurückkommt, dann reden wir hier natürlich nicht über 25 Tonnen, sondern wahrscheinlich über Milliarden von Tonnen an Kohle, an Erdgas und dergleichen. Also das ist auch eine Sache, die einfach ja in der Realität sich abspielt. Nun, vielleicht, noch einen letzten Punkt zu berühren, die Frage der Energiedichten an sich. Wir haben darüber in der letzten Zeit in unserer Organisation, in der BÜSO und auch international mit unseren befreundeten Organisationen natürlich einen sehr intensiven und sehr regen Dialog geführt. Denn in den meisten Fällen ist das eher erstmal ein neueres Konzept. Denn für viele Leute, na gut, man geht mit Strom um oder mit anderen Dingen, und da kriegt man das natürlich erstmal gar nicht mit, wenn wir hier von Energiedichten, Leistungsdichten und so weiter reden. Aber es scheint ja doch eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Und Herr LaRouche, ich möchte ihn hier nochmal zitieren, weil er einfach sehr, sehr viel und sehr intensiv momentan sich mit diesen Dingen beschäftigt, was man auch sehen kann, wenn man sich den Weekly Report von LaRouche-Pack anschaut oder die Candidates Show, also was jetzt Policy Committee heißt, oder die Webcasts am Freitag. Also er ist ja wirklich sehr aktiv für jemanden in seinem Alter und auch sehr begeistert von dieser ganzen Frage. Aber er spricht natürlich jetzt über das Potenzial, dass die Menschheit Bereiche betritt, wo wir Energiedichten und auch Energieflussdichten in Technologien erzeugen, die wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können. Und manchmal beschleicht mich dann auch so ein kleiner spielerischer Gedanke, nämlich das Experiment zu versuchen, sich selber in eine Zeit zu versetzen, wo zum Beispiel die Verbrennung in dem Umfang eines Verbrennungsmotors, also in einer solchen Dichte, überhaupt noch nicht denkbar war. Also wo man vielleicht allenfalls heißen Dampf erzeugt hat und dann dampfgetriebene, also Dampflokomotiven und so weiter, über solche Dinge verfügt hat, aber noch gar nicht in dem Umfang mit Geräten arbeiten konnte, wie zum Beispiel eine Ariane-Rakete. Das ist ja, also der Vergleich ist ja auch millionenfach größer. Nur anzunehmen, dass wir eben heute in so einer Situation sind und irgendwie versuchen, ein Empfinden zu kriegen, was ist da in der Zukunft eigentlich möglich? Was könnte uns da erwarten? Nicht konkret nur an Technologien, sondern einfach an Fähigkeit, Dinge zu bewegen. Und ich weiß, dass diese Gedanken sind dir sicherlich nicht fremd. Vielleicht hast du für unsere Zuschauer abschließend in der Richtung eine Idee, was uns da in der Zukunft erwartet.
Ja, also vielleicht zunächst muss ich mich noch korrigieren, sind also 1,1 Millionen Tonnen statt 1 Milliarde Tonnen, reicht aber trotzdem ungefähr für die nächsten 10.000 Jahre, um die Menschheit mit Energie zu versorgen, wenn man das so annimmt. Naja, es ist, glaube ich, verschiedene Sachen. Also es ist ein genereller Fortschrittsgedanke, glaube ich, der da wichtig ist, der die Gesamtwirkung der Menschheit einfach verbessern würde. Es ist also nicht notwendigerweise unbedingt nur die Fusion allein, sondern auch mit der Entscheidung jetzt Chinas, den Weltraum zu betreten, sind ja eine ganze Reihe anderer Forschungsprogramme noch gleichzeitig gestartet worden. Also man untersucht jetzt derzeit das Pflanzenwachstum im Vakuum, Pflanzenwachstum unter Mondschwerkraft, Pflanzen, die resistent sind gegen kosmische Strahlung, also gegen quasi die herumfliegenden Ionen im Weltall, wo also auch unser komplettes biologisches Verständnis von Pflanzen, von Organismen völlig revolutioniert wird und wir natürlich auch da andere Ebenen betreten werden, was Pflanzenzucht, Tierzucht angeht, allgemein diese Frage, wie Organismen funktionieren, was dann wiederum auf die Medizin Auswirkungen hat und. Also da sieht man auch, da wird das ein unglaubliches großes Potenzial frei, einfach dadurch, dass wir einen neuen Raum betreten, dass Nationen die Entscheidung treffen, dass eben doch die Bevölkerung und die Zukunft wichtiger ist als kurzfristige Gewinnmaximierung. Die Energieträger, was du ansprachst mit der Fusion, ist insofern eben, glaube ich, dass der größte Ausdruck eines evolutionären Sprunges, wie wir es auch in unseren Videos immer wieder ausgedrückt haben. Denn dadurch wird nochmal ein unglaublich größeres Potenzial freigesetzt in einem großen Umfang als nur in einer Forschung hier und da. Also wenn man sich vorstellt, wir wären mit der Kernfusion in der Lage, Unmengen aus Energie, an Energie zu erzeugen, aus relativ wenig Material. Also das allein wäre ja schon ein Riesending, also wo wir einfach nicht mehr fragen müssen, ja, lasse ich jetzt das Licht an oder mache ich es jetzt aus oder verbraucht das jetzt zu viel Energie? Das wäre einfach keine Frage, weil Energie einfach da wäre. Also man sagt doch jetzt, dass das mit der Kernfusion an sich schon ein bisschen schwierig wäre für uns heute, denn wir verbrauchen einfach nicht genug Energie, um diese Energieerzeugung effizient nutzen zu können. Also um ein großes Kernfusionskraftwerk zu nutzen, müssten wir in Deutschland eigentlich mehr die Charakteristik eines Ruhrgebietes haben, als die Charakteristik einer Landwirtschaft in Brandenburg. Also das muss man sich irgendwie vergegenwärtigen. Also das wäre der erste Schritt sozusagen. Und das hat natürlich wieder Folgen für die ganze Technik. Denn wie oft hat man, wenn man Maschinen baut, die Frage, ja, wie viel Energie verbraucht das? Oder kann ich mir das jetzt leisten? Oder haben wir die Akkus, die Batterien dafür und so weiter und so fort? Und das wären einfach Sachen, die würden über kurz oder lang einfach hinfällig werden. Man hätte die absolut freie Energie zu sagen, in vielen Bereichen, das muss gemacht werden, wir haben die Energie, wir machen es einfach und können damit einfach Leistungen vollbringen. Die andere Sache ist, wir werden dadurch neue Technologien entwickeln. Wir hatten es auch in dem einen Video schon kurz angesprochen, die Plasmafackel, wo man also, wenn man Material in Plasmen verwandeln kann, man sie eben halt auch in ihre atomaren Bestandteile auflösen könnte und somit nahezu aus jedem Stoff, den man hat, Rohstoffe gewinnen kann. An dem Punkt wäre ja etwas wie Rohstoffkriege, Ausbeutung von Ländern, um bestimmte Rohstoffe zu bekommen, das wäre einfach völlig obsolet. Denn man könnte mit dieser Technologie in jedem Land die Rohstoffe erzeugen, die man braucht. Also sogar auch Helium-3, wenn man das will. Also man müsste dann nicht notwendigerweise das Zeug vom Mond abbauen, sondern man könnte es auch an einem bestimmten Punkt, wenn man die Kernprozesse, die Kernphysik besser versteht, auch selbst produzieren. Also das würde ja das komplette, auch politische Gefilde auf unserer Erde verändern und in völlig neue Bahnen bringen, wenn man sagt, also anstatt gegeneinander Kriege zu führen und uns mit Flüchtlingen und Armutswanderungen zu beschäftigen, hätten wir eine Situation, wo eigentlich in jeder Nation die Menschen ihre Energie darauf konzentrieren könnten, Sachen zu machen, die Gesellschaft voranbringt, aber an denen sie auch Spaß haben, weil einfach die freie Energie da ist und man sozusagen den Sprung gemacht hat, sich ein Stück weit von der Natur unabhängig zu machen, genauso wie man das immer wieder in der Menschheitsgeschichte gemacht hat mit der Entdeckung des Feuers, der Dampfmaschine, aber auch andere Sachen. Also das beste Beispiel finde ich immer wieder den Blitzableiter, wo wir für tausende Jahre Angst hatten vor Blitzen, ganze Dörfer niedergebrannt wurden und einfach mit so einer simplen Erfindung so viel freie Energie geschaffen wurde und einfach den Menschen auch Angst und Aberglaube genommen wurde. Also das wäre eine weitere Charakteristik, die man hätte, wo sich also auch wirklich die Menschheit auf einen Punkt begibt, wo man wirklich sagen kann, jetzt konzentriert man sich auf einen Dialog der Kulturen, weil diese ganzen anderen Sachen so unnötig sind und so verrückt sind, dass keiner mehr auf die Idee kommen würde, das zu machen, weil es gibt einfach keine rationale Begründung mehr, die ja heute doch irgendwo noch gegeben ist, zumindest an der Oberfläche, wenn Leute sagen, wir brauchen Rohstoffe, wir müssen ja irgendwie überleben, etc. pp. Naja, und dann zu guter Letzt haben wir natürlich einen Punkt, wo wir in den ganzen subatomaren Bereich reingehen, wo es also richtig, richtig spannend wird, weil dann die neuen Ergebnisse, neuen Entdeckungen der Physik auf uns warten, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir gehen bei der Kernfusion mit Atomkernen um, die also im Verhältnis zu Erbse, Fußballfeld zum Gesamtatom sind, also wo also ein Atom, was schon winzig ist, quasi wenn das ein Fußballfeld wäre, wäre der Atomkern so groß wie eine Erbse, die auf diesem Fußballfeld liegt. Und das sind die Teile, mit denen wir uns eben halt auf einer Fusionsplattform beschäftigen, deren Dynamiken, Geometrie wir verstehen müssen, deren Dynamiken wir kennenlernen werden, ne? Wo wir eigentlich auch zu Ingenieuren des Atomkerns werden und diese Frage der Isotopenwirtschaft. Was ist ein Neutron eigentlich? Warum halten diese Dinger so zusammen, wie sie zusammenhalten, ne? Betreten werden? Ich möchte vielleicht an dieser Stelle doch noch ganz kurz den Seitenschritt machen, diese Frage der kalten Fusion anzubringen, denn man sieht ja einen bestimmten physikalischen Prozess, der Energie erzeugt unter Raumtemperatur, deswegen kalte Fusion, und man nennt das Fusion. Herr LaRouche hat mal den Punkt gemacht, dass er sagte, naja, also wir wissen nicht, ob es Fusion ist. Was wir ausschließen können, ist, dass es eine chemische Reaktion ist. Man kann ausschließen, dass es eine Kernspaltung ist. Also muss es Fusion sein. Aber es gibt tatsächlich nichts, was uns tatsächlich sagt, es ist Fusion und nicht etwa eventuell ein dritter Kernprozess, der Energie erzeugen kann, der weder Spaltung noch Fusion ist. Also das nur mal so als Randbemerkung, was für spannende und interessante Fragen auf uns warten in dieser neuen Plattform. Naja, und wenn wir an diesem Punkt sind, haben wir sehr viel Energie. Man könnte vielleicht sogar sagen, erstmal für die ersten Jahrzehnte zu viel Energie, wo wir gar nicht erstmal wissen, was wir machen können. Wir können neue Materialien entwickeln. Wir haben wir haben 100% Recycle-Fähigkeit, ne? Und das sind eigentlich die besten Voraussetzungen zu sagen, wir erheben die Menschheit in den Weltraum. Zunächst, wenn man zu viel Energie hat, dann kann man also eine ganze Armee von kleinen Curiosities oder Jadehasen in das Sonnensystem schicken, ne? Und also alles Mögliche erkunden lassen und einfach nicht nur mit einem Rover mal dahin, sondern wirklich sagen, jetzt machen wir mal eine Anstrengung, in 20 Jahren so eine Armee zusammenstellen und schicken die einfach raus, um zeitgleich sehr, sehr viele vergleichbare Werte zu sammeln. Zum Beispiel, wie wirkt sich der Sonnenwind auf verschiedenen Planeten an einem Zeitpunkt auf? Wie verändert sich das Wetter zum Beispiel? Wäre auch interessant. Wie verändert sich das Wetter über einen 5-Jahres-Rhythmus auf der Venus, Mars und den Jupitermonden und der Erde? Und man könnte das also mit so einer Armee von Robotern tatsächlich zeitgleich einschätzen, ne? Und eine Idee davon zu bekommen, wie die Sonne als Triebmotor unseres Sonnensystems tatsächlich dieses Sonnensystem steuert. Denn das ist ja ein Punkt, den Herr LaRouche jüngst erst machte. Er sagte, wir müssen uns eigentlich wirklich daran gewöhnen, so über das Sonnensystem nachzudenken, dass der Ursprung oder der Bewegungsgrund, die Bewegungsursache die Sonne ist. Und wir können es einfach nicht überblicken. Wir haben nicht die Möglichkeit, das zu überblicken, was ist die Dynamik. Mit so einer Armee von Robotern könnte man das machen und dann eben halt wirklich auch den nächsten Schritt machen mit bemannten Missionen. Also wo man dann doch mal sagt, Mensch, wir haben die Energiequellen, wir könnten relativ schnell zeitnah mal zum Mars reisen, wir haben das jetzt alles erkundet und wir wollen da einfach mal unseren Fuß drauf setzen, um bestimmte Sachen zu machen, die wir jetzt mit Robotern vielleicht nicht machen können. Weil wir müssen uns ja auch den Kopf machen, wie kommen wir irgendwann aus dem Sonnensystem weg, denn irgendwann, das ist ja nun mal der Fakt, wird es die Sonne nicht mehr geben und da wäre jetzt der erste Grundstein gelegt. Und für mich ist das eigentlich so eine Zeitenwende. Also wir haben politisch gesehen die absolute Tendenz, momentan uns selbst zu zerstören. Wir stehen auch teilweise kurz davor, wie man in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat. Aber viel wichtiger ist, wir haben das unglaubliche Potenzial, einen Sprung zu machen, der eigentlich nur vergleichbar ist mit dem Sprung, der von Aeschylus im gefesselten Prometheus beschrieben wird. Wo also Prometheus beschreibt, man hatte erst so eine sehr tierische Menschheit, die zwar Augen hatte, aber nicht sehen konnte, Ohren hatte und nicht hören konnte. Und die wussten viele Sachen nicht. Und er kommt mit diesem kreativen, schöpferischen Funken an den Menschen und auf einmal entdeckt der Mensch den Maschinenbau, die Fischerei, die Kunst und so weiter und so fort und erhebt sich zu etwas völlig Neuem. Also man könnte eigentlich sagen, da liegt sozusagen der Ursprung einer planetaren Gesellschaft. Also die Menschheit, wie sie vorher existierte, die wusste nicht, dass sie auf einem Planeten lebt, dass es mehr Menschen gibt, dass die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Und da hat man quasi den ersten Schritt gemacht, wirklich eine planetare Menschheit zu bekommen. Man sieht ja, wie viel daraus genährt wurde. Und heute sind wir an einem ähnlichen Punkt. Wir haben heute das Potenzial, ein Geschenk von Prometheus zu empfangen und den Schritt zu machen, tatsächlich eine Sonnensystemgesellschaft zu werden, die das ganz normal so behandelt, bereist und versucht, wie wir das heute machen mit anderen Ländern und anderen Landstrichen auf unserem Planeten.
Toni, ja, vielen Dank. Ich bin immer wieder froh, dass es Optimisten gibt, so wie uns. Für diejenigen, die vielleicht Fragen haben, wir können ja hier durchaus mal deine E-Mail einblenden, damit die Fragen oder Kommentare geschickt werden. Ich weiß, dass du ja auch sehr rege schreibst zu dem Thema und auch immer verfügbare Materialien zur Verfügung hast, mit denen du Leuten sofort die Hausaufgaben geben kannst. Und ich denke, es wird auch sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier miteinander sprechen können. Ich danke dir zumindest für deine Zeit und für diese vielen wunderbaren Ideen.
Ja, danke.